wichtig ist, dass man grundsätzlich von Anfang an sich gut hydriert. Also dass man nicht, und das Gleiche gilt eben auch für die Verpflegung mit Elektrolyten, also insbesondere Natrium und auch mit Kohlenhydraten, dass man das wirklich von Anfang an macht und nicht erst, wenn man irgendwie bei Kilometer 16 merkt, oh, irgendwie habe ich ganz schön trockene Lippen und eigentlich bin ich auch schon ganz schön müde.
Für viele von uns steht in den nächsten Wochen das große Saison-Highlight an, der Frühjahrshalbmarathon. Wir wissen aber alle, die Beine können noch so fit sein. Wenn die Energieversorgung nicht stimmt oder der Magen bei Kilometer 15 streikt, ist die neue Bestzeit nicht drin. Um das zu verhindern, haben wir in dieser Folge ein Halbmarathon-Special vorbereitet. Wir haben die dringendsten und spannendsten Fragen aus der Community rund um das Thema Race-Verpflegung gesammelt und uns für die Antworten eine Expertin an die Seite geholt. Lauftrainerin und Ernährungsberaterin Janne Volkmar ist wieder zu Gast. Mit Janne schauen wir uns zum Beispiel an, ob Läuferinnen ihre Carboloading-Strategie an den Zyklus anpassen sollten, welche Tricks es für das Pre-Race-Frühstück gibt, was wir bei Magenproblemen tun können oder auch wie Koffeingels und Salztabletten im Wettkampf richtig eingesetzt werden. Wir gehen dabei chronologisch vor, also von den Tagen vor dem Start zur Versorgung im Race bis zum Auffüllen der Speicher nach dem Zieleinlauf. Wenn du also ein Race geplant hast, hör die Folge auf jeden Fall bis zum Schluss. Ich bin Elliot aus der Redaktion und jetzt viel Spaß beim Hören. Janne, hi, einen wunderschönen Freitag dir. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein.
Ja,
und
auch in diesem Jahr.
Wetter ist ganz gut, würde ich sagen, für die aktuellen Verhältnisse.
Ey, darüber freue ich mich auch schon den ganzen Morgen. Ich habe auch einfach mal Sonnenschein hier in Berlin.
Ja.
Das macht so gute Laune, oder?
Ja, voll. Und der Akku lädt langsam mal wieder auf.
Ja, genau so, ja. Hast du heute schon trainiert draußen oder steht es noch an?
Ja. Also Einheit Nummer 1 ist schon abgehakt, die zweite folgt dann später, die mache ich dann aber indoor auf dem Laufband, weil in Norddeutschland bekanntlich wenig Berge sind.
Okay, also geht's bergauf heute
Nachmittag genau,
dann noch?
Ja, genau.
Darf man fragen, wofür du schon trainierst? Hast du da, ja, gibt es da einen Wettkampf, auf den du dich vorbereitest oder ist es gerade einfach so mal was anderes, andere Trainingsreize?
Also Highlight ist halt wieder die EM, die ist erst Ende Mai, aber ich mache natürlich dann noch ein paar Vorbereitungswettkämpfe. Drei sind leider schon ausgefallen aufgrund der Wetterbedingungen.
So
und dann
viele. Oh.
Ist halt das Verletzungsrisiko mir einfach zu hoch. Und es ist ja auch so ein bisschen die Frage, erreicht man jetzt dann mit so einem Start das, was man erreichen will? Also wenn ich irgendwie gezielt mal so Tempohärte und sowas trainieren will und kann dann aber nur Grundlagenpace laufen, weil alles vereist ist, dann bringt mir das natürlich auch nicht so viel. Aber es ist, wie es ist. Es nützt ja nichts.
Ja. Ja, man kann nur hoffen, dass jetzt mit dem Wetter bergauf geht. Ich meine, Ende Mai wird natürlich das Wetter mal nochmal ganz anders aussehen. Mhm. Aber das habe ich mich auch so ein bisschen jetzt gefragt, natürlich für die Halbmarathonsaison, die für viele von unseren HörerInnen ansteht. Ja, wie wird denn das, wenn es jetzt doch dann einen krassen Frühlingseinbruch gibt und es dann schlagartig wieder sehr hoch geht mit den Temperaturen, was ich mir nämlich vorstellen könnte.
Auch
das
schwierig.
Dann, ja, ob das dann nicht auch wieder dann ein kleiner Hitzeschock ist für die Leute, ne? Weil die Hitzeadaptation noch gar nicht so stattfinden konnte.
Ja, voll, voll.
Ja, ich bin schon ganz gespannt, wie da so die Erfahrungen der Leute aussehen werden. Ja, wie schon angeteasert, viele von unseren HörerInnen laufen jetzt natürlich im Frühling ganz klassisch einen Halbmarathon. Und dafür haben wir beide ja extra ein kleines Special vorbereitet. Mhm. Wir haben nämlich eure Fragen aus der Community auf Instagram gesammelt zum Thema Race-Verpflegung. Da gibt es ja nämlich ja immer noch viele Fragezeichen zu auch sehr spezifischen Themen. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Genau, und die wollen wir in dieser Folge ein bisschen abklappern. Ich habe das Ganze in drei Themenblöcke unterteilt, einmal vor, während und nach dem Race. Und du, liebe Janne, wirst uns da ja freundlicherweise Rede und Antwort stehen. Das wird
sehr gern.
Cool. Und wir können schon an der Stelle sagen, bleibt am besten dran bis zum Ende der Folge, weil wir haben eine kleine Überraschung, einen kleinen Rabatt für euch vorbereitet. Also dranbleiben lohnt sich schon doppelt, auch wenn eure Frage schon beantwortet wurde. Da gibt es am Ende nochmal eine kleine Surprise. So, Janne, bist du bereit? Wollen wir reingehen in die Fragen?
Lass uns starten.
Sehr cool. Also wir starten Erstmal mit der Wettkampfvorbereitung, da bleiben wir nochmal kurz drinne, bevor wir dann in die ganz spezifischen auch Race-Fragen reingehen. Und zwar möchte eine Person wissen, wie teste ich meine Verpflegung im Training am effektivsten? Mhm. Also mit Blick auf den Wettkampf, damit da dann auch alles klappt.
Also grundsätzlich früh damit anfangen, um eben genau rauszufinden, welche Menge wird gut vertragen, welcher Hersteller wird gut vertragen, weil ja auch in unterschiedlichen Gels und Sportgetränken unterschiedliche Arten von Kohlenhydraten, also unterschiedliche Zuckerarten sind, unterschiedliche Kombinationen und Mengen, Kombinationen mit Salz, ja oder nein und so weiter. Das heißt, um da wirklich das zu finden, was dann für einen richtig gut funktioniert, sollte man das nicht erst eine Woche vorm Wettkampf testen, sondern möglichst schon vorher. Und dann, wenn man das jetzt wirklich sonst noch gar nicht macht, das Training zu verpflegen, dann würde ich erstmal starten, zum Beispiel im Long Run das mal zu testen, weil man da natürlich gucken kann, vertrage ich auch mehr als eins, weil in der Regel ist man da länger unterwegs. Man ist aber ja noch bei einer niedrigen Intensität unterwegs, sodass man natürlich, also der Körper hat einfach mehr Kapazitäten noch übrig für die Verdauung. Das heißt, je höher die Intensität, desto mehr Blut wird natürlich Richtung Muskulatur geschickt und dann wird der Magen-Darm-Trakt nicht mehr so gut durchblutet und das macht dann gegebenenfalls Schwierigkeiten. Wenn man dabei feststellt, das verträgt man gut, dann kann man das ruhig mal in Intervalltrainings, da hat man ja auch immer mal Pausen zwischendurch, dann kann man es in Tempo-Dauerläufen zum Beispiel mal mit einbauen, also alles, was dann Richtung Wettkampfintensität geht. Genau, und so kann man da Stück für Stück mit einsteigen. Und lieber erstmal nicht mit der optimalen Empfehlung, sprechen wir heute noch drüber, was ist eigentlich so das Optimum, starten, wenn man das noch gar nicht gewöhnt ist, sondern lieber erstmal mit einer kleinen Menge mal gucken, wie verträgt man das eigentlich.
Ja, und würdest du dann wie viele Wochen vorher im Idealfall starten? So?
Am besten das ganze Jahr, weil das Training sollte man natürlich grundsätzlich verpflegen.
Ja.
Von daher bietet sich da eigentlich jede Trainingswoche im Jahr wunderbar an, die Verpflegung mal zu testen.
Ja, verstehe. Aber ich finde auch gut, dass du ansprichst, gerne in den langen, chilligeren Einheiten anfangen, ne? Und nicht vielleicht direkt vor den Intervallen und dann, also kann noch, es ist nochmal eine krassere Belastung einfach für den Magen, ne? Wenn man das dann sich vorher reinpfeift, ja. Okay, ja, lass uns da mal anknüpfen, weil da hat auch eine Hörerin eine super spannende Frage gestellt, über die ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht habe, vielleicht auch kein Wunder, aber die ich auch trotzdem sehr, sehr spannend fand. Und zwar müssen Personen mit Zyklus das Carb-Loading an ihren Zyklus anpassen, weil sie in den verschiedenen Phasen die Kohlenhydrate unterschiedlich gut speichern. Erstmal vielleicht die Frage, ist das so? Und dann zweitens natürlich, ja, sollte man das dann auch nutzen für sich?
Also tatsächlich ist das so, dass in der Follikelphase die Glykogenspeicherung nicht so gut funktioniert wie in der Lutealphase. Also ich habe zum Beispiel eine Studie mir angeschaut, da wurde verglichen eine Kohlenhydratzufuhr von 5 Gramm pro Kilo pro Tag im Vergleich mit 8 Gramm. Einmal in der Follikelphase und einmal in der Lutealphase. Und da hat man festgestellt, in der Follikelphase sind die Speicher halt deutlich weniger gefüllt bei 5 Gramm. Das konnte man aber ausgleichen. Also wenn man dann auf diese 8 Gramm gegangen ist, dann hatte das einen guten Effekt und die Speicher waren ähnlich voll wie in der Lutealphase auch. Und in der Lutealphase hatte beides sogar einen ähnlichen Effekt. Das heißt, da hatten die 5 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag sogar einen ähnlichen Effekt, was die Auffüllung der Speicher angeht. Jetzt müssen wir vielleicht kurz noch mal dazu sagen, alle, die jetzt hier zuhören, können ja vielleicht ganz kurz mal so Pi mal Daumen rechnen, ob sie überhaupt auf diese 5 Gramm Kohlenhydrate kommen. Meine Erfahrung aus dem Coaching ist, dass es eher nicht der Fall ist. Ne? Also das sind halt für eine 65-Kilo-Frau schon gut über 300 Gramm Kohlenhydrate.
Ja.
So, also vielleicht können wir an der Stelle ganz kurz einen kleinen Einschub machen überhaupt zu dem Thema Carb-Loading für Frauen, weil da ja auch oft gesagt wird, für Frauen funktioniert es gar nicht, man braucht es nicht machen, weil das hat eh keinen Effekt. Die Schwierigkeit ist nicht, dass das keinen Effekt hat, sondern dass Frauen natürlich grundsätzlich einen geringeren Energiebedarf haben. Und Carb-Loading funktioniert, wenn genug Kohlenhydrate aufgenommen werden, also mindestens diese 8 Gramm. Aber 8 Gramm pro Kilo pro Tag sind halt richtig viel. Also das muss man natürlich A, sowieso überhaupt erstmal schaffen zu essen. Ja. Und dann ist es halt so, dass es bei vielen Frauen den Energiebedarf deutlich übersteigt. So, es bringt jetzt uns aber natürlich auch nicht so viel, dann super krass in einem Kalorienüberschuss zu essen. Und das ist eigentlich das Dilemma. Mhm. Das heißt, da muss man eher gut gucken, kriegt man das mit dem Energiebedarf, mit der Energiezufuhr insgesamt gut hin, weil man dann zum Beispiel die Fette entsprechend reduziert, die Proteine reduziert, sodass man auf diese Menge kommt. So. Und dann funktioniert es für Frauen genauso gut wie für Männer auch.
Mhm. Aber dann ist da quasi schon so ein bisschen die Voraussetzung, dass man dann auch wirklich sowas wie Proteine reduzieren muss, damit Platz ist irgendwie im Energiehaushalt.
Ja, genau. Also wenn wir da mal wieder bei unserer 65-Kilo-Frau bleiben, dann sind es halt über 500 Gramm Kohlenhydrate. Und ein Gramm Kohlenhydrate hat ja ein bisschen mehr als 4 Kalorien. Das heißt, ja, da sind wir alleine schon bei über 2000 Kalorien nur mit den Kohlenhydraten. Mhm. Das ist jetzt auch nicht irgendwie gesundheitsschädlich oder irgendwas, wenn man dann 1-2 Tage mal keine Fette isst oder keine Proteine. Aber ja, das ist halt schon eine krasse Menge, ne? Also ich habe das tatsächlich mal ausgerechnet. Also kommt da schon so auf 3,5 Kilo Kartoffeln. Das heißt, vielleicht geht man da eher Richtung Reis oder so. Ja. Aber ich persönlich könnte jetzt nicht 3,5 Kilo Kartoffeln essen. Oder 1 Kilo Haferflocken oder so. Oder 5-6 Liter Cola. Ja, ist halt, das ist echt eine Menge.
Ja.
So,
ne? Gehst du dann selber auch eher auf Reis in solchen wirklich so intensiven Carboloading-Phasen?
Ja, also eher eine hohe Kaloriendichte sozusagen, genau. Also dass das Essen halt nicht so viel Volumen hat. Mhm. Was man auch gut machen kann, das in kleine Portionen über den Tag verteilen, ne? Und flüssig geht natürlich eh immer am besten. Ja, also, es gibt ja zum Beispiel auch so Slow Carb Produkte, die nutze ich zum Beispiel gar nicht unbedingt im Training, weil da hat es jetzt eh keinen großen Effekt. Also der Blutzucker steigt da jetzt nicht schneller oder langsamer an, je nachdem, was ich da nutze. Aber da ich ja wahrscheinlich keine große Belastung habe in dieser Tapering-Phase, ist es natürlich schon hilfreich, wenn man jetzt den Blutzuckerspiegel nicht ständig nach oben schießt die ganze Zeit. Also wahrscheinlich geht es einem halt besser, wenn man das nicht macht. Und wenn man da dann eben zum Beispiel so ein Slow-Carb-Produkt nutzt und es flüssig macht. Also das mache ich zum Beispiel ganz viel. Ich mische dann da irgendwie noch so ein Whey-Isolat oder ein Clear-Whey oder sowas mit rein, damit ich halt mit möglichst wenig Kalorien trotzdem auch noch ein paar Proteine zuführe.
Ja.
Und trinke das dann zum Beispiel über den Tag.
Ja. Ja, das ist ein guter Tipp, weil, ja, wie du sagst, es ist schon ein bisschen herausfordernd, wenn man dann auch nicht nur einen Tag das durchmacht, sondern dann schon irgendwie mit der Tapering-Phase so ein bisschen anfängt. Da können wir ja vielleicht anknüpfen. Mhm. Eine Person wollte die klassische Frage natürlich wissen, wann starte ich denn am besten mit dem Carboloading, jetzt speziell auf den Halbmarathon bezogen? Also wie viele Tage vorher muss es da losgehen?
Genau, also grundsätzlich für Halbmarathon müssen wir auch so ein bisschen gucken, wie lange braucht man dafür, ne? Also Carbloading hat dann einen Effekt, wenn der Wettkampf länger dauert als 90 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuhörerinnen und Hörer ihr habt, die unter 90 Minuten auf einen Halbmarathon laufen, aber gibt's ja schon doch auch einige, ne? Das heißt, für die ist es wahrscheinlich gar nicht so relevant, überhaupt Carbloading zu machen, sondern für die reicht es, dass die Speicher voll sind und dass sie sich unterwegs gut verpflegen. Wenn ich jetzt 2,5 Stunden brauche und trotzdem ja in der Intensität laufe, wo ich auch einen hohen Verbrauch an Kohlenhydraten habe, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und da ist die Empfehlung, also grundsätzlich für einen Carbloading startet man 24 bis 48 Stunden vorher. Also wenn der Wettkampf sehr lang dauert, dann so Richtung Marathon oder noch länger, dann auf jeden Fall eher die 48 Stunden. Und ansonsten die ganze Woche schon langsam die Kohlenhydrate erhöhen. Also man kann zum Beispiel in den ersten paar Tagen, in der ersten Wochenhälfte schon mal auf die ungefähr 50% der Kalorienzufuhr gehen. Wobei relative Angaben natürlich schwierig sind. Weil je nachdem, wie hoch mein Energiebedarf ist, komme ich dann vielleicht gar nicht auf ausreichend Kohlenhydrate. Ne? Aber ja, so diese 5 Gramm pro Kilo Körpergewicht, das ist sowieso die Empfehlung. Wenn ich auf einen Halbmarathon oder Marathon trainiere, bei dem Trainingsvolumen brauche ich das ohnehin. Und dann kann ich so Richtung Ende der Woche schon mal so auf die 70% hochgehen und dann schauen, dass ich während der Carboloading-Phase dann auf diese 8 Gramm komme.
Mhm. Also ganz wichtig, schon mal an der Stelle zu merken, je länger man läuft dann im Halbmarathon, desto früher sollte man auch eigentlich mit dem Carboloading beginnen. Also nur weil die Profis das nicht machen, weil sie halt ziemlich kurz rennen, heißt das nicht, dass man auch ohne Carboloading gut durchkommt.
Genau, also ich meine, wenn man jetzt mal guckt, jemand, der dann 2,5 Stunden braucht für einen Halbmarathon, der hat natürlich nicht so einen hohen Energieumsatz pro Stunde gesehen, weil ja ein Profi, der eine Stunde läuft oder 1:10 oder so, der läuft ja die gleiche Strecke. Das heißt, der produziert ja in kürzerer Zeit diese Gesamtleistung sozusagen.
Ja.
Das heißt, der Verbrauch ist dann ja ungefähr ähnlich, wenn wir jetzt mal die Laufökonomie auch noch außen vor lassen. Da muss man dann eher so ein bisschen gucken, was ist, also dass man die Verpflegung pro Stunde dann ein bisschen anpasst, einfach weil der Verbrauch insgesamt halt nicht so hoch ist. Aber genau, ne, die Speicher sollten auf jeden Fall voll sein, wenn ich an der Startlinie stehe. Ne, ja. Weil je voller meine Speicher sind, also der Tank, den ich sozusagen ja mit dabei habe, plus das, was ich maximal an Kohlenhydraten zuführen kann, in Kombination führt ja am Ende dazu, dass ich länger, schneller laufen kann. Vorausgesetzt, ich bin gut vorbereitet, sodass nicht die muskuläre Ausdauer mich vorher bremst oder ich starte viel zu schnell und habe dann so hohe Laktatproduktion, dass ich deswegen früher einbreche quasi.
Ja.
Aber grundsätzlich ist ja das Ziel. Das heißt, ein voller Tank sollte so das Ziel sein, wenn ich dann am Start stehe, genau.
Ja, okay. Also wirklich spätestens 24 Stunden da voll tanken. Vielleicht noch mal eine kurze Zwischenfrage von mir. Glaubst du, man kann durch die Verpflegung im Wettkampf aber noch viel rausholen, wenn man es jetzt nicht optimal geschafft hat? Also nehmen wir mal an, man hätte eigentlich schon 48 Stunden vorher anfangen sollen, hat es dann jetzt 24 Stunden vorher gemacht, fühlt sich schon so vollgetankt, aber hätte vielleicht noch besser sein können. Kann ich dann im Wettkampf da noch ein bisschen korrigieren durch ausreichende Verpflegung?
Ja, würde ich schon sagen. Also bei einem Halbmarathon ist man ja auch nicht so lange unterwegs.
Ja.
Aber je länger die Distanz ist, desto relevanter wird das natürlich, weil die Kohlenhydrate einfach der limitierende Faktor sind.
Ja.
So, und das eine sind natürlich die Speicher in der Muskulatur, das andere sind die Glykogenspeicher in der Leber und der Blutzuckerspiegel. Also kann halt auch sein, wenn ich volle Speicher habe und mich gar nicht verpflege, dass ich dann eher so eine systemische Ermüdung habe, weil halt unser, gibt so eine Central Governor Theorie, aber wenn der halt merkt, oh, Blutzucker fällt ab, Leberspeicher sind auch nicht mehr so voll, dann wird der dafür sorgen, dass wir langsamer laufen und den Energieverbrauch drosseln.
Also so, ist dann eher so eine fast mentale Sache, kann man sagen, oder?
Ja, genau. So unser Gehirn stellt natürlich fest, ist da ein Energiemangel da, ja oder nein? Und wenn der Blutzucker halt zu stark abfällt,
ja,
dann wird das Gehirn irgendwie dafür sorgen, dass wir unsere Leistung reduzieren. Einfach, also es ist ja ein Schutzmechanismus im Grunde.
Ja.
Dementsprechend ist beides wichtig.
Ja. Ja, spannend. Okay, ja, dann gehen wir da mal weiter. Die Frage hattest du eigentlich schon so halb beantwortet, aber vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer auf diese 24 Stunden bis 48 Stunden vor dem Wettkampf eingehen. Jemand möchte wissen, muss ich meine Ernährung komplett umstellen oder reicht ein erhöhter Kohlenhydratanteil? Kann man vielleicht kombinieren auch mit der Frage, sollte ich alle Ballaststoffe reduzieren? Also habe ich dann quasi keine Magenprobleme, wenn ich das schaffe, die vorher zu vermeiden, die letzten 24 bis 48 Stunden.
Genau, ja, yeah, auf jeden Fall. Also ne, Ballaststoffe wollen wir möglichst reduzieren. Das heißt, Vollkornbrot, viel Gemüse ist nicht so optimal. Also wasserreiches Gemüse bietet sich schon an. Ne? Die Zubereitung spielt eine Rolle. Also wenn ich das jetzt dünste oder koche, so eine Karotte, ist sie natürlich besser verdaulich, als jetzt so eine rohe Karotte zu essen. Oder genau, aber Linsen, Kichererbsen und Kohl würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, direkt vor dem Halbmarathon.
Ja.
Zumal wir ja auch bedenken müssen, wenn ich das über solche Lebensmittel versuche mit dem Carboloading, dann das ist ja ein Volumen. Unmöglich, alleine das wird schon Probleme machen, genau. Ja. Das schafft man gar nicht. Also komplett umstellen muss man die Ernährung eigentlich nicht. Also ne, man kann ja in jedem Gericht, was man standardmäßig isst, also wenn ich jetzt sowieso ohnehin gerne Nudeln esse, dann nehme ich vielleicht nicht die Vollkornnudeln am Abend vor dem Wettkampf, sondern die Weißmehlnudeln oder nicht den Vollkornreis, sondern den weißen Reis zum Beispiel. Oder schaue beim Gemüse, dass ich dann vielleicht Zucchini koche oder brate oder dünste oder wie auch immer ich das zubereiten will, statt Brokkoli oder so. Mhm. Das heißt, ich kann ja schon meine gewohnten Gerichte essen. Ich schaue nur, dass die Lebensmittelauswahl so passt, dass ich halt möglichst meinen Kohlenhydratbedarf decke, dass ich nicht zu viele Ballaststoffe habe, dass ich auch auf die Menge komme, die ich brauche. Und dann kann man eher gucken, dass man die Makronährstoffverteilung dann eben so anpasst, dass man weniger Fette hat, bisschen weniger Proteine zugunsten der Kohlenhydrate.
Mhm, ja. Ja, und das setzt ja auch ein bisschen voraus, dass man sich einmal durchrechnet grob, ne? Also so ganz Pi mal Daumen, wenn man es genau machen möchte, reicht wahrscheinlich nicht, ne? Sondern schon einmal so wissen, hey, wo stecken denn jetzt die ganzen Kohlenhydrate drin? Mhm. So, ne, damit ich dann auch einfach da das Volumen vergrößern kann und dafür dann hier ein bisschen Protein rausnehmen kann. Ergibt schon
ja, Sinn. Voll, genau. Also ich meine, man kann natürlich auch grob über die Telleraufteilung gehen, dass man jetzt, wenn man normalerweise sagt, okay, man hat vielleicht die Hälfte des Tellers mit Gemüse und dann noch ein Viertel Proteine und ein Viertel Kohlenhydrate, dass man das verändert und sagt, okay, der Großteil sind dann Kohlenhydrate, ein bisschen leicht verdauliches Gemüse, ein bisschen fettarme Proteine dazu. Und so kann man das auch machen, wenn man es jetzt nicht genau ausrechnen will. Also ich würde sagen, je nachdem, wie ambitioniert man ist und wie ambitioniert man das umsetzen will, ist die Lebensmittelauswahl entscheidender, weil die natürlich schon eine Rolle spielt, was die Verträglichkeit angeht und dass ich dann eben keine Verdauungsbeschwerden habe am Wettkampftag.
Ja. Ja, naja, zum Thema Verdauungsbeschwerden, da haben wir ja auch noch ein paar Fragen. Da gehen wir dann später sicherlich noch drauf ein. Eine Person hat auch eine spannende Frage gestellt, die auch gar nicht so viel diskutiert wird. Und zwar, macht es Sinn, die letzten Tage mehr zu trinken als sonst? Also, ne, Thema Hydration so vorher. Kann man das überhaupt speichern, so wie Kohlenhydrate, habe ich mich dann auch an der Stelle gefragt.
Also zu viel trinken ist natürlich auch nicht gut. Was man tun sollte, ist ausreichend trinken, damit man nicht schon mit einem Defizit an Flüssigkeit in den Wettkampf startet. Also weil selbst ein ganz geringer Grad an Dehydrierung von, also sind schon 1% aufs Körpergewicht gerechnet, kann die Herz-Kreislauf-Belastung erhöhen. Boah. Das heißt, man hat eine höhere Herzfrequenz dann während des Wettkampfs und man hat auch eine schlechtere Thermoregulation. Also der Körper kann halt die Wärme, die durch die Muskeln ja produziert wird, nicht so gut zur Hautoberfläche transportieren. So, und dann können wir halt schneller überhitzen, was natürlich auch dazu führt, dass wir dann die Leistung gegebenenfalls nicht aufrechterhalten können. Ja. Bedeutet, wenn ich vorher mich so hydriere, dass ich eben mit einem ausgeglichenen Wasserhaushalt an den Start gehe, dann habe ich da schon alles richtig gemacht.
Okay, also man muss jetzt nicht über alle Maßen trinken, sondern einfach genau richtig, ist so eigentlich perfekt. Genau. Aber auch spannend, dass 1% schon so viel ausmacht. Ne? Man denkt immer, der Körper ist so krass und dann macht so 1% da schon was aus, um zumindest ein bisschen eventuell die Leistung zu verschlechtern.
Ja, also, total. Also was halt wichtig ist, was man machen sollte, das würde ich aber auf jeden Fall im Training auch mal testen. Die Empfehlung ist, dass man ungefähr 500 Milliliter Flüssigkeit innerhalb der 2 Stunden bis zum Start trinkt. Um dann halt am Wettkampf morgen eben das auch über die Nacht trinkt man ja nichts, ne, das wieder auszugleichen.
Ja.
Und ja, grundsätzlich muss man aber sagen, die optimale Trinkmenge kann man so gar nicht angeben. Also speziell auch für während der Belastung, weil das halt super individuell ist. Also es hängt von der Körpergröße, wie viel schwitzt man, wie lange ist man unterwegs, wie schnell läuft man, was ist der Trainingszustand, das Wetter spielt eine Rolle und so weiter. Also so ein paar allgemeine Empfehlungen gibt es natürlich. Aber im Idealfall testet man das selber mal zu Hause aus.
Also auch schon die Trinkstrategie auf jeden Fall im Wettkampf
testen. Ja, unbedingt.
Ja. Okay. Ja, jemand möchte natürlich auch wieder die klassische Frage beantwortet haben, was ist das ultimative Pre-Race-Frühstück? Mhm. Das, die Frage kriegst du ja bestimmt auch öfter.
Ja, gibt und es da das ist mein, ja schon, voll. Also meine Antwort ist immer das, was du im Training getestet hast mhm. und was für dich gut funktioniert hat. Ja. Also klar, ne, allgemeine Empfehlung, kohlenhydratreich. Fettarm, proteinarm, das brauchen wir halt vor dem Wettkampf nicht. Ne? Beim Frühstück, das muss man aber auch dazu sagen, das dient nicht dazu, ein nicht gutes oder gar nicht durchgeführtes Carboloading zu ersetzen, sondern das ist dazu da, um den Leberspeicher wieder aufzufüllen. Mhm. Weil das Leberglykogen einfach über Nacht jetzt nicht komplett aufgebraucht wird, aber nahezu. Und die Leber ist ja dafür da, auch während der Belastung das Gehirn zum Beispiel zu versorgen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, also das, was in unserer Muskulatur ist, das kann nicht wieder zurück. Das heißt, wenn da ne, die Speicher leer sind oder wir nicht genug zuführen, der Blutzuckerspiegel sinkt, dann kann der Körper nicht sagen, ah, warte kurz, in den Armen habe ich noch ein bisschen was. Wir bringen das, ich brauche das kurz mal hier wieder zurück im Blut, das funktioniert halt nicht. Deswegen dazu dient das Wettkampffrühstück und da kommt so ein bisschen drauf an, was verträgt man gut? Was schmeckt einem auch? Also meine Empfehlung ist immer, da vielleicht auch so eine Option B und C noch zu haben. Habe ich auch immer mit dabei. Und dann auch so ein bisschen Abhängigkeit davon, wann ist der Start? Also wenn ich jetzt erst um 11 starte, habe ich natürlich auch ausreichend Zeit, zum Beispiel auch ein Porridge mit Banane zu essen. So, weil ich das da noch 3 Stunden verdauen kann. Wenn ich um 7 Uhr starte und nicht gerade um 3 Uhr nachts aufstehen will, oder um 4, dann brauche ich natürlich irgendwas, was leichter verdaulich ist. Und weiß nicht, das kennen bestimmt auch viele, gerade wenn es ein wichtiger Wettkampf ist, geht mir das nämlich immer so, dass ich morgens dann aufstehend denke, oh nee, also eigentlich ist mir gerade so gar nicht nach was zu essen, weil dann ist einem so richtig flau, man ist total aufgeregt. Und da habe ich das schon auch oft gehabt, dass ich so das Frühstück, was ich eigentlich immer esse, also alleine der Gedanke daran führt schon dazu, dass mir noch mehr übel wird. Mhm. Und dafür braucht es immer einen Plan B. Also ich habe zum Beispiel so Laugenbrötchen gehen bei mir immer gut. Ach, ja, und zur Not esse ich das trocken.
Okay, verstehe.
Und dann mit ein bisschen Honig drauf. Ne? Und wenn es jetzt wirklich, wenn gar nichts Festes reingeht, dann flüssig.
Mhm. In welcher Form so würde das sich anbieten? Weil nicht, dass die Leute jetzt denken, Smoothie oder so.
Ja, das würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Gut, dass du sagst. ne, also allein wegen der Säure und so weiter ist das auch nicht so optimal. Da würde ich ein Sportgetränk nehmen. Da sind ja auch schon ein paar Elektrolyte drin. Da sind verschiedene Zuckerarten drin. Und ein Sportgetränk ist ja darauf ausgelegt, dass man es gut verträgt und dass es schnell aufgenommen wird. Mhm, und möglich, also und im Idealfall macht es halt dann keine Probleme so, ne? Genau, aber das auf jeden Fall testen. Und auch da kann man den Long Run super für nutzen. Man kann intensive Einheiten dafür nutzen, einfach mal zu gucken, vielleicht so in den direkten Wochen vor dem Halbmarathon. Steht ja auch oft im Plan, was mit bisschen Wettkampftempo drin, eine Endbeschleunigung oder so, da einfach mal zu sagen, okay, heute mache ich alles so, wie es am Wettkampftag sein wird. Das heißt, ich stehe zu der Uhrzeit auf, teste dann genau dieses Frühstück, mache genau das Warm-up, trinke schon mal die 500 Milliliter Wasser in den 2 Stunden vorher, nehme dann vorm Lauf noch ein Gel, guck mal, wie vertrage ich das, mit welchem zeitlichen Abstand und mache dann meinen Longrun und guck mal, wie es sich anfühlt. Also, dass man wirklich die Wettkampfbedingungen mal nicht nur bezogen auf die Trainingseinheit selber, sondern auf diesen gesamten Ablauf, dass man das auch wirklich testet, um rauszufinden, was funktioniert für mich gut.
Mhm. Ja, total sinnvoll. Sollte man auf jeden Fall einmal durchspielen, damit man dann auch nicht vor bösen Überraschungen am Wettkampftag selber steht. Und vielleicht auch mal eine Frage. Ich glaube, ich hatte das nämlich mal von einer Bekannten gehört. Wenn sie nichts runterkriegt, dann isst sie einfach Gele sozusagen zum Frühstück. Kann man das machen oder?
Ja, voll, auf jeden Fall. Okay, genau, also wenn ich würde auf jeden Fall dann, was das, genau, ja, ist natürlich auch ein relativ teures Frühstück.
Stimmt.
genau, man kann das Gel ja auch einfach in Wasser auflösen, wenn man jetzt kein Sportgetränkepulver nutzt oder so.
Stimmt,
klar. Ja. Aber genau, das kann man auf jeden Fall auch machen, ja.
Okay. Und dann auch eine Frage, die ich auch sehr spannend fand. Weiß nicht, ob du auch selber Kaffee trinkst, aber viele LäuferInnen, die ich kenne, trinken morgens ihren Kaffee. Mhm. So, das gehört einfach dazu. Das macht man vor dem Lauf, damit dann auch man auf dem Lauf keine irgendwie Dixie-Probleme oder so hat. So, ne? So der Klassiker halt. Wie ist das am Wettkampftag? Darf ich da auch einfach Kaffee so wie immer trinken? Sollte ich den dann anders timen vielleicht? Dehydriere ich durch den vielleicht sogar auch ein bisschen? Weil das ist ja auch immer so ein Mythos, ne? Oder ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, aber ist das hört man ja auch.
Ja.
Okay, gut. Das hört man ja auch immer wieder, ne? Dass man durch Kaffee dann eigentlich gar keine Flüssigkeit zu sich nimmt. Wie gehen wir mit dem Thema um?
Also wenn man standardmäßig Kaffee trinkt, das im Training getestet hat, das sowieso immer morgens macht, dann spricht überhaupt nichts dagegen, das am Wettkampftag auch zu machen.
Super.
Ich würde jetzt nicht unbedingt den Kaffee vorm Wettkampf trinken, wenn ich sonst nie Kaffee trinke, weil dann passiert nämlich wahrscheinlich genau das, was man vermeiden will, dass man nämlich unterwegs aufs Dixi-Klo muss.
Ja.
Und das ist dann vielleicht unangenehm. Ich habe das tatsächlich mal erlebt, da war ich nur Zuschauer bei einem, das, ich glaube, das war der Valencia-Marathon.
Mhm.
Und das war schon im Grunde auf der Zielgeraden. Und da waren Läufer und da mitten in der Stadt, da ist ja wirklich gar nichts.
Ach Gott, ja.
Und der musste sich dann so an einen, so einen kleinen Busch neben so einer Bank so rücklings hocken. Und da waren so viele Zuschauer mitten in der Menge.
Oh, wie schrecklich.
Und deswegen, also testet alles bitte im Training. Das wollt ihr nicht erleben, sowas.
Nee.
Also das ist... aber ich meine, der wird sich das gut überlegt haben. Also wahrscheinlich hatte er keine andere Wahl.
Ich denke auch. Das macht man nicht freiwillig.
Nee, genau. Also nutzt jetzt noch die Wochen bis zu eurem Zielwettkampf, das unbedingt alles vorher auszuprobieren.
Ja. Okay, und direkt an der Startlinie sollte es dann auch nochmal getrunken werden, weil wir gerade bei der Wasserzufuhr oder Flüssigkeitszufuhr sind? Oder reicht das, wenn ich dann meine 500 Milliliter erstmal die 2 Stunden vorher trinke?
Ja, im Grunde reicht das. Also auch das muss man so ein bisschen ausprobieren. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie das bei einem selber so ist. Also ich persönlich zum Beispiel, ich habe einfach immer richtig viel Durst vor Aufregung, glaube ich.
Ich kriege auch so einen trockenen Mund immer.
Total. Also es ist ganz schlimm. Und ich habe immer eine Trinkflasche sowieso dabei. Und ich brauche das auch. Also wenn ich loslaufe und ich bin so aufgeregt, dann habe ich schon das Gefühl, alleine deswegen kann ich jetzt gar keine Leistung abrufen, weil ich das Gefühl habe, ich bin schon verdurstet, obwohl ich gerade erst losgelaufen bin.
Ja.
Also ich brauche das dann halt eher so für den Kopf so und gegen die Aufregung. Wichtig ist, dass man grundsätzlich von Anfang an sich gut hydriert. Also, dass man nicht, und das Gleiche gilt eben auch für die Verpflegung mit Elektrolyten, also insbesondere Natrium und auch mit Kohlenhydraten, dass man das wirklich von Anfang an macht und nicht erst, wenn man irgendwie bei Kilometer 16 merkt, oh, irgendwie habe ich ganz schön trockene Lippen und eigentlich bin ich auch schon ganz schön müde.
Ja.
Weil dann, gut, bei einem Halbmarathon ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, aber trotzdem will man natürlich nicht einbrechen hinten raus. Deswegen am besten von Anfang an schon starten.
Ich habe eigentlich so wie du eher das Gegenteil immer. Ich glaube, ich trinke ein bisschen zu viel, weil ich muss halt so oft im Halbmarathon pinkeln.
Mhm.
Ich ziehe dann immer durch. Ich gehe natürlich nicht auf der Strecke. Mhm. Ne? Also ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich ziehe dann durch, aber immer halt mit einer vollen Blase. Und jedes Mal frage ich mich, okay, also ich kann auf dieses trockene Mundgefühl nicht so viel. Eigentlich sollte ich wahrscheinlich nicht ganz so viel Wert darauf legen. Das heißt nicht, dass ich gerade ausgedörrt bin, wirklich, sondern dass ich einfach vor Aufregung so einen trockenen Mund habe. So für die Leute, denen das passiert, vielleicht dann auch wirklich nochmal vorher testen an so einem, in einer wettkampfspezifischen Einheit und gucken, ob da vielleicht das ausgereicht hat, wenn die Wetterbedingungen ähnlich sind und man ähnlich viel geschwitzt hat und so, dann muss man vielleicht auch nicht übertreiben am Wettkampftag mit dem Trinken. Und ja, auf der Strecke gibt es ja zumindest auch immer noch mal Wasser, wenn es dann doch soweit ist.
Genau, also was helfen kann, ist nicht nur reines Wasser zu trinken, sondern auch, wenn ich jetzt vorm Start noch was trinke und währenddessen natürlich sowieso, aber dass das immer kombiniert ist mit Kohlenhydraten und mit Natrium, weil das auch beides dazu führt, dass das Wasser halt nicht, also oder zumindest ein großer Teil nicht direkt wieder ausgeschieden wird, sondern dass das besser gehalten wird im Körper.
Ist auch ein guter Tipp.
Körper.
Ja, weil, ja, doch voll der gute Tipp eigentlich, dass man sich da vorher was anrührt. Damit man schon
genau,
mal weiß,
also
dass es dann drin.
Die Hydrierung an sich, ne, also gibt ja auch viele, die sagen, naja, ich brauche halt keine Kohlenhydrate, so, aber Hydrierung, Aufnahme von Kohlenhydraten, das beides bedingt sich immer gegenseitig. Und dafür braucht man auch Natrium. Das heißt, alles funktioniert nur miteinander optimal gut. So.
Ja. Ja. Ja gut, dann gehen wir doch gleich mal in die Gele, weil da gibt es natürlich auch viele Fragezeichen, auch verständlicherweise, kann auch ein bisschen kompliziert sein manchmal. Erstmal vielleicht die Frage, wie lange vorher sollte ich mein letztes Gel nehmen? Also im Endeffekt, ja doch genau, wenn der Wettkampftag da ist, ich stehe an der Startlinie oder ich bin auf dem Weg dahin, wann nehme ich mein letztes Gel vor dem Wettkampf, beziehungsweise wann nehme ich mein erstes Gel vielleicht an dem Tag, ist auch so ein bisschen die Frage.
Also entweder direkt in der letzten Viertelstunde vorm Start oder so 45 bis 75 Minuten vorher. Da können es dann aber ruhig auch noch mehr Kohlenhydrate sein. Und dann muss man so ein bisschen tatsächlich auch wieder testen, was gut funktioniert. Also manche reagieren mit einer Unterzuckerung auf zum Beispiel dann ein Gel nochmal vorher. Da muss man halt mal so ein bisschen gucken, wann fühle ich mich denn dann auch gut zum Start? Also ist es eher eine Viertelstunde oder sind es eher 20 oder 30 Minuten? Oder eben lieber noch wirklich ein Riegel oder sowas in der Richtung, dann eine Stunde vorher. Aber man macht in der Regel nichts verkehrt, wenn man sich warm macht. Dann hat man noch eine Viertelstunde bis zum Startschuss und dann nimmt man nochmal das letzte Gel und dann geht's los.
Okay. Also wenn man es gut verträgt, dann gerne eine Viertelstunde vorher so das letzte.
Genau.
Und wann würde ich dann anschließend daran das erste Gel im Rennen nehmen? Das war auch eine Frage, die natürlich viel gestellt wurde.
Genau, das kommt eher so ein bisschen drauf an, wie lang bin ich unterwegs und wie viele Kohlenhydrate kann und will ich pro Stunde zuführen. Weil das ist ja immer die entscheidende Frage. Das heißt, wenn ich jetzt länger als 90 Minuten unterwegs bin, dann ist die Empfehlung bei 60 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde ungefähr. So, und dann kann ich mir natürlich überlegen, möchte ich das über einen Getränkepulver machen und das anrühren und dann habe ich das flüssig. So, dann kann ich natürlich einfach immer in regelmäßigen Abständen mal einen Schluck trinken und habe so eine kontinuierliche Zufuhr von Kohlenhydraten. Wenn ich das gut vertrage und das für mich praktischer ist, einfach ein riesengroßes Gel, gibt ja auch welche mit 40, 50 Gramm. So, dann kann ich auch einfach sagen, okay, 30 Minuten, 40 Minuten nach dem Start nehme ich dann so ein 50 Gramm Gel und das reicht mir dann halt für 50 Minuten oder so. Mhm, es gibt auch kleinere, gibt auch welche, wo nur 10 Gramm drin sind. Die meisten haben ja so um die 20 bis 25 Gramm. So, und dann kann man sich aber ausrechnen, wenn ich auf 60 Gramm pro Stunde kommen will, dann müsste ich theoretisch alle 20 bis 25 Minuten so ein Gel nehmen.
Ja. Okay, also da dann aber schon klar die Empfehlung, weil das hat auch eine Person gefragt, sollte ich mich nach Gefühl verpflegen oder nach Plan? Nach Plan, nehme ich mal an.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, die meisten, wenn sie das nach Gefühl machen, die starten dann erst, wenn sie merken, oh, irgendwie geht mir langsam die Energie aus. Aber dann ist meistens schon zu spät. Das heißt, lieber am Anfang schon direkt starten, denn je länger der Wettkampf dauert und je höher die Intensität ist, desto schwieriger wird es quasi zum Ende hin, die Kohlenhydrate auch noch aufzunehmen. Mhm. So, das heißt, wenn ich dann am Ende feststelle, boah, irgendwie kriege ich nichts mehr runter, habe mich aber durchgehend richtig gut verpflegt, dann habe ich wahrscheinlich meine Speicher zumindest noch so weit geschont, dass sie noch nicht komplett leer sind, weil ich mich halt vorher einfach gar nicht verpflegt habe. Und dann komme ich auch noch ins Ziel, wenn ich vielleicht am Ende die Verpflegung dann so ein bisschen reduzieren muss, weil ich das nicht mehr reinbekomme.
Mhm. Ja, aber das ist ja auch eine gute Frage. So, würdest du sagen, es ist dann auch wirklich zu spät, wenn man das Gel dann erst nimmt, wenn man irgendwelche negativen Beschwerden hat? Oder also da kann dann einfach nicht mehr so viel davon aufgenommen werden, hast du gerade gesagt, ne?
Ja, genau. Also das sind so zwei unterschiedliche Punkte. Also, weil der Körper hat natürlich schon auch Stress. So, und ich hatte das ja am Anfang schon gesagt, ne, also wenn die Intensität sehr hoch ist, dann sind eben nicht so viele Kapazitäten da, um den Darm so gut zu durchbluten, dass wir eben vernünftig das, was wir aufnehmen, dann auch gut verdauen können. Dann kommt eben noch dazu, wie viel schwitze ich? Kann ich eben so viel auch trinken, wie ich an Flüssigkeit verliere? Kann ich ausreichend Natrium zuführen? Ich will ja auch nicht, dass es zu Beschwerden führt. Aber diese, ne, also wenn wir über Magen-Darm-Probleme sprechen, dann muss man mal so ein bisschen gucken, wo genau kommt das her. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt 1,5 Stunden gar nicht verpflegt habe und dann sind die Speicher schon komplett leer, dann ist es schwierig, da dann die Leistung nochmal wieder so hochzuschrauben.
Mhm. Was würdest du sagen, könnte dann passieren? Also würde man dann umkippen oder wäre es eher sowas wie, boah, ich schleppe mich gerade so noch ins Ziel? Was wäre denn eigentlich so der Worst Case?
Also der Worst Case wäre im Grunde der Mann mit dem Hammer.
Ja.
Also so ein klassischer Hungerast.
Ja.
Ne? Also da ist dann halt so ein bisschen die Frage, sind erst die, was wir vorhin schon mal so kurz thematisiert hatten, ne? Liegt es eher an so einer zentralen Ermüdung, weil halt der Blutzuckerspiegel zu niedrig wird? So, dann haben wir halt eher so dieses, ne, dass es auch vom Kopf her so extrem schwer wird und immer so diese Stimme da ist, oh, es ist halt so anstrengend, lass lieber langsam laufen, die Füße tun doch auch schon weh, so dieses.
Ja.
Oder ich merke halt einfach, dass die Beine nicht mehr laufen können, so, dass ich nicht mehr so wirklich vorankomme. Ich meine, auch da ist natürlich dann schwer zu sagen, wenn ich jetzt nicht so optimal vorbereitet bin, vielleicht hat die Strecke viel mehr Höhenmeter, als ich das im Training trainiert habe. Dann kann es schon auch sein, dass es eher so eine muskuläre Ermüdung ist, ne? Weil die Kraftausdauerfähigkeit dann nicht ausreicht für das Tempo, was ich auf die Strecke bei den Bedingungen laufen wollte. So ist es halt immer so ein bisschen schwer zu sagen.
Voll.
Aber also das, was dann wahrscheinlich passiert ist, dass ich zumindest erstmal langsamer werde. Also ich kann meine Leistung nicht aufrechterhalten. Im schlechtesten Fall muss ich gehen, weil ich einfach nicht mehr in der Lage bin. Was größere Probleme macht, ist eher Dehydrierung. Also da kann es schon sein, dass Schwindel, Konzentrationsprobleme, Übelkeit, so solche Sachen. Ne? Also es kann dann schon sein, genau, dass das so sehr, sehr negative Effekte dann hat.
Ja, klar, das wollen wir natürlich vermeiden.
Ja.
Eine Person hat auch eine spannende Frage gestellt, über die ich mir selber auch noch nicht so Gedanken gemacht habe. Ich habe das eher intuitiv immer gemacht. Und zwar, sollte ich Gels während des Laufs eher in einem großen Zug einnehmen oder konstant verteilt in viele kleine Schlucke? Also so ein bisschen, das hast du ja gerade schon angerissen, aber nehmen wir mal an, man hat ein Gel, so ein 50 Gramm Gel, sollte ich das dann eher so nippen oder mal hier 25, da 25, so Hälfte, Hälfte nehmen?
Also die Empfehlung ist, alle 15 Minuten so 150 bis 350 Milliliter Flüssigkeit mit ungefähr 6-8% Konzentration an Kohlenhydraten. Jetzt ist da natürlich so ein bisschen die Frage, kann ich das praktisch überhaupt so umsetzen?
Ja.
Und was vertrage ich gut? So, also ich kenne genug Läuferinnen und Läufer, die haben einfach ein großes Gel dabei, teilen sich das entweder so ein bisschen auf, wenn das geht. Das finde ich persönlich relativ unpraktisch, weil dann hat man da so ein offenes, klebriges Gel.
Ja, ich hasse das auch immer, wenn es dann so in meiner Tasche anfängt zu kleben.
Genau. Ja, also das ist, viele vertragen das total gut. Ich habe für mich festgestellt, das macht mir viel mehr Probleme. Also ich vertrage das deutlich besser in kleinen Dosierungen. Ich mache das auch tatsächlich nur flüssig. Also ich mische mir Clusterdextrin an. Und da muss ich sagen, also gerade Läuferinnen, denen ich das empfohlen habe, die sonst eigentlich immer mit Magen-Darm-Problemen zu tun hatten, die berichten mir auch alle, sie vertragen das extrem gut. Also es wird sehr, sehr gut aufgenommen. Und also es ist geschmackslos. Ich mische das dann mit irgendwie einer Elektrolyttablette, damit ich so ein bisschen Geschmack da drin habe und halt Wasser. Und dann habe ich das dabei in so einer Softflask in der Menge angemischt, die ich brauche für eine Stunde. Und dann weiß ich, okay, nach einer Stunde muss diese Flasche leer sein. Und da muss man einfach mal so ein bisschen testen. Aber da habe ich festgestellt, egal wie lange der Wettkampf dauert, das vertrage ich extrem gut. Ich habe da gar keine Probleme mit. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe ja eh irgendwie die ganze Zeit gefühlt immer Durst.
Ja.
Und das hilft mir total, weil so ein Durstgefühl, selbst wenn es kein Zeichen dafür ist, dass ich schon irgendwie anfange zu dehydrieren, macht es ja mental was mit mir. Also wenn ich die ganze Zeit immer nur denke, oh, ich habe Durst, ich habe Durst, ich habe Durst, dann wird das auch in irgendeiner Weise wahrscheinlich mein Maximum zumindest limitieren.
Ja, total.
So, und genau, aber auch das am besten einfach mal testen. Was funktioniert gut? Also wirklich mal, gibt ja auch super viele Anbieter im Internet, wo man so Testpakete mit allen möglichen verschiedenen Herstellern bestellen kann. Und dann kann ich ja einfach mal gucken, dass ich mal im Long Run jede Stunde so ein 40, 50 Gramm Kohlenhydratgel nehmen und dann mache ich es mal mit alle 20 Minuten kleineres oder ich versorge mich mal komplett flüssig zum Beispiel.
Ja. Ja, ich finde deine Methode schon sehr sinnvoll und auch praktischer, weil man natürlich dann auch nicht so angewiesen ist auf die Verpflegungsstellen, an denen es dann Wasser gibt, außer man hat natürlich nochmal dann dazu seine eigene Flasche dabei. Ist immer so ein bisschen stressig, wenn man so diesen Stressfaktor Verpflegungsstelle hat und dann da immer abpassen muss, dass man irgendwie, dass jetzt auch den Becher richtig greift und dann den aber auch komplett austrinkt, weil sonst man hochgerechnet nicht auf die richtige Flüssigkeit
bekommt,
ne? Also da ist so eine Flasche, in der dann alles drin ist, schon eine sehr simple, gute Lösung.
Ja, voll.
Ja, eine Person wollte auch wissen, wann ist der strategisch beste Zeitpunkt für Koffeingels? Auch super spannend.
Also grundsätzlich bei Koffein muss man auch wieder sagen, die Dosis ist so ein bisschen abhängig vom Körpergewicht. Und der Zeitpunkt, wann ich das nehme, ist auch abhängig vom Tempo. Also weil bis das Koffein im Blut angekommen ist und die volle Wirkung entfaltet, in Anführungsstrichen, dauert es ja auch einen kleinen Moment. Und dann hat man ja auch noch wieder eine Halbwertszeit, wie das abgebaut wird. Das heißt, da muss ich dann so ein bisschen gucken, was will ich erreichen und wie schnell bin ich? Also idealerweise würde ich das ja wahrscheinlich dann nehmen, dass es wirkt, zu dem Zeitpunkt, wo ich wahrscheinlich die größte Ermüdung habe. Also so irgendwo vielleicht bei Kilometer 15 bis 18, so um den Dreh. Das heißt, da müsste man das so bei Kilometer 9 bis 12 ungefähr einnehmen. Was man machen sollte, wenn man jetzt wirklich da maximale Wirkung haben möchte, dass man vor dem Start, also ungefähr so 30 bis 60 Minuten vorher, um die 150 bis 300 Milligramm nimmt und dann eben nochmal zum Beispiel bei Kilometer 9 bis 12 so ein Gel und dann könnte man auch vielleicht bei Kilometer 15, 16 nochmal was nehmen. So. Aber jetzt so alleine eine Cola oder da drei Schluck von, das wird wahrscheinlich keinen großen Effekt haben. Also weil man trinkt ja vermutlich ohnehin nicht so einen ganzen Becher. Die sind ja auch, wenn überhaupt, halb aufgefüllt meistens nur.
Ja, das ist ja auch immer das Ding, weißt du? Man weiß auch immer nicht, was man dann da greift.
Ja, genau. Und dann enthält Cola natürlich jetzt auch nicht so viel Koffein, dass es dann diesen großen Nutzen hat. Hat dazu auch noch Kohlensäure. Also ich meine, wenn einem das jetzt gerade taugt, so, und man kriegt nichts mehr runter, außer das ist auch nochmal wieder was anderes. Aber Gels, die Koffein enthalten, die sind natürlich auch so dosiert, also in der Regel, dass sie dann die Menge enthalten, die dann auch wirklich einen Effekt hat.
Mhm. Aber da erscheint mir, also ich habe tatsächlich selber noch kein Koffeingel genommen im Wettkampf, aber erscheint mir dann auch das Timing umso wichtiger, ne? Weil man möchte ja eben nicht dann in so ein Koffeinloch fallen. Also das kennt man ja so aus dem Alltag. Mhm. Ich weiß nicht, ob das im Wettkampf dann auch so stark ausgeprägt wäre, dass dieser Abfall so deutlich spürbar wäre, aber möchte man ja vermeiden.
Ja, genau. Also ich glaube, das, was eher relevant ist, dass man zum richtigen Zeitpunkt dann auch wirklich einen Effekt hat. So, also wobei auch das muss man testen und es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie gewöhnt ist man an Koffein.
Stimmt.
Also ich meine, ich habe jetzt keine konkreten Studiendaten im Kopf oder so, aber wenn ich jetzt sowieso jeden Tag irgendwie 4-5 Tassen Kaffee trinke, ist ja auch die Frage, hat das dann überhaupt einen Effekt, also überhaupt irgendeinen Effekt? So, ne? Genau, also die Empfehlung ist tatsächlich, 300 bis 600 Milligramm sich in der Range insgesamt zu bewegen und mehr hat eigentlich keine größeren Vorteile, sondern eher mehr Nachteile. Also, dass ich zum Beispiel dann Magen-Darm-Probleme habe, eher. Genau, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, ne? Also, auch Koffein unter Belastung mit viel Intensität sollte man definitiv vorher testen. Ich habe es tatsächlich im Wettkampf selber auch noch nie genutzt. Also vorher funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Also so ein Energy Drink, auch wenn man, ne, also klar, jeden Tag 5 Dosen ist auch nicht gesund, aber eine Sporternährung ist auch einfach nicht immer gleich gesunde Alltagsernährung. Das muss man auch dazu sagen. So.
Ja, ich hätte halt auch ein bisschen Angst vor der abführenden Wirkung. Deshalb würde ich das auf jeden Fall vorher eingehend testen.
Ja, unbedingt.
Aber ja, okay. Ja, dann noch ein Thema, was auch mehrmals gefragt wurde. Es scheint jetzt irgendwie so ein Ding zu sein. Es geht um Salztabletten. Mhm. Also jemand möchte wissen, einmal, was sind die Vorteile von Salztabletten und auf was müsste man natürlich auch dann bei der Verwendung achten?
Genauso grundsätzlich, egal ob das jetzt Salztabletten sind oder ein Elektrolytpulver oder ein Gel, wo Natrium schon zugesetzt ist, der Unterschied ist, dass Salztabletten in der Regel höher dosiert sind, was die Menge an Natrium angeht. So, aber da kann man auch einfach mal gucken, was ist in den Gels enthalten, was ist in meinen Elektrolyttabletten enthalten. Da geht es aber um das Natrium, weil die Aufnahme der Kohlenhydrate, also der Transporter im Darm, der ist natriumabhängig. Das heißt, wenn ich viel schwitze und viel Natrium verliere, dann kann das auch ein Grund sein für meine Magen-Darm-Probleme, weil ich einfach die Kohlenhydrate nicht mehr aufnehmen kann. Mhm. So, und da muss man so ein bisschen gucken. Das heißt, die Menge an Kohlenhydraten, die Menge an Natrium und die Menge an Wasser in Kombination sorgen dafür, dass das Wasser besser aufgenommen wird. Also man hydriert besser und dass die Kohlenhydrate besser aufgenommen werden und dass das Ganze auch im Körper bleibt. Und das Wasser halt, das hatten wir ja vorhin schon kurz, dass es nicht direkt wieder ausgeschieden wird. So, und deswegen ist Natrium halt super wichtig, ne? Und je mehr ich schwitze, weil es zum Beispiel auch super heiß ist, desto entscheidender ist, dass ich das auch wieder zuführe.
Mhm, ja. Okay, also ganz, ganz wichtig, um damit eigentlich alles funktioniert. Genau, wie würde man jetzt so eine Salztablette da einsetzen?
Also die Empfehlung ist, bei ungefähr 0,5 bis 0,7 Gramm Natrium pro Liter. So, und dann also es ist halt schwierig, da eine konkrete Empfehlung zu geben, weil das natürlich auch unterschiedlich ist. Es ist halt ganz individuell, ne? Manche verlieren ganz, ganz viel über den Schweiß und andere super wenig. Also es gibt tatsächlich auch Tests, die man machen kann. Wobei da auch so ein bisschen die Frage ist, kann ich das wirklich unter Wettkampfbedingungen testen? Weil ich ja meistens, also Halbmarathon geht vielleicht noch, aber einen Marathon werde ich ja niemals bei Hitze in Wettkampfintensität über 42 Kilometer im Training laufen, ja, um dann rauszufinden, wie viel Natrium habe ich da jetzt verloren.
Ja.
So, also da hat man wahrscheinlich mehr Kosten als Nutzen davon, weil man dann irgendwie 4 Wochen regenerieren muss davon. Mhm. So. Mhm. Aber genau, theoretisch und praktisch gibt es solche Tests für zu Hause. Und das klebt man sich dann auf die Haut. Dann macht man ein Training, im Idealfall unter ähnlichen Bedingungen und bei ähnlicher Intensität wie auch im Wettkampf. Und dann kann halt ermittelt werden, wie viel schwitzt man eigentlich und wie ist die Zusammensetzung des Schweißes. Und darauf kann man das dann auslegen, weil man dann halt genau weiß, okay, wie viel Wasser brauche ich pro Stunde und wie viel Natrium brauche ich. Und dann kann man die entweder Salztabletten, die kann man ja so mitnehmen und dann so unterwegs quasi essen oder lutschen. Oder man macht es, so wie ich das ja auch mache, einfach so eine Elektrolyttablette, die man auflösen kann in Wasser. Viele haben auch direkt eine Kombination mit noch ein bisschen Kohlenhydraten, einfach weil sich, das haben wir gerade schon gesagt, gegenseitig bedingt. So, und da kann man zum Beispiel dann noch drauf achten, welche Kohlenhydrate Art da genutzt wird. Also Dextrose zum Beispiel, das kann man nicht ganz so hoch konzentrieren, weil dann die Osmolalität höher ist. Also die Zahl der gelösten Teilchen quasi. Und das hat wieder einen Einfluss darauf, wie schnell wird das Wasser aufgenommen und so weiter. Oder im schlechtesten Fall, wenn es zu hoch ist, dann wird Wasser in den Darm gezogen, um das auszugleichen. Und dann haben wir wieder Probleme. Also Dextrose oder Dextrin oder Maltodextrin, sowas, das ist ein bisschen besser geeignet. Mhm. Also da kann man dann einfach mal nachgucken, in welcher Kombination ist das da drin.
Okay, also man muss dann bei den Salztabletten schon auch aufpassen, dass man es auch nicht übertreibt. Weil also man sollte jetzt nicht seine Gele nehmen und dann einfach random noch so eine Salztablette zwischendurch nehmen,
genau,
weil man sonst einfach auch das Problem hat, dass es zu viel Natrium ist.
Ja, vor allem, wenn man halt dazu dann gar kein Wasser trinkt zum Beispiel, ne, und dann gleichzeitig auch noch schwitzt, so, dann tut man sich möglicherweise keinen Gefallen, sondern erreicht dann eher das Gegenteil.
Damit, obwohl man ja denkt, dass man jetzt hier den Schweiß ausgleicht. So, ne?
Ja.
Ja, verstehe. Also man muss da auf jeden Fall nicht spontan sowas nehmen, sondern schon ein bisschen vorher damit beschäftigen.
Genau, und dann einfach auch mal gucken, wie lang ist der Wettkampf. Also wenn ich jetzt eine Stunde unterwegs bin, dann brauche ich es wahrscheinlich nicht. Wenn ich jetzt eher Richtung 2 Stunden, 2,5 Stunden und noch länger unterwegs bin, dann ist die Empfehlung, also ne, im Schnitt so für den Durchschnittsmenschen quasi bei ungefähr 600 Milligramm Natrium pro Stunde.
Ja, okay. Kann man sich auch nochmal ausrechnen dann individuell.
Genau.
Und natürlich auch testen, wie bei allem anderen auch. Ja, du hast ja gerade auch schon Magenprobleme angesprochen. Da haben wir auch ein paar Fragen bekommen, weil leider ja doch immer mal wieder Leute unter sowas leiden. Gerade auch so ab Halbmarathon-Distanz, denke ich mal, tritt es auf, ne? So ein bisschen kürzer. Passt dann schon meistens noch, aber so Halbmarathon ist dann so die Distanz, wo dann der Magen schon auch mal Probleme machen kann. Da haben wir einmal eine Frage speziell zu Fructose-Malabsorption bekommen. Das ist ja, wenn der Fruchtzucker im Dünndarm nicht ausreichend aufgenommen werden kann. Und zwar, gibt es da Tipps oder Alternativen, wenn man sowas hat?
Möglichst kein Gel, wo Fructose zugesetzt ist.
Simpel.
Genau, but yeah. Also ich meine, ich sag mal so, für einen Halbmarathon ist es ohnehin nicht unbedingt relevant. Also heutzutage hat fast jedes Gel eine Kombination aus Fructose mit entweder Glucose, meistens ist es eher Maltodextrin, Clusterdextrin, weil man davon eine höhere Konzentration aufnehmen kann, auf weniger Wasser sozusagen.
Ja.
Aber im Grunde braucht man für so eine Belastungsdauer wie bei einem Halbmarathon keine Fructose. Also die ist ja zugesetzt, weil die Aufnahmekapazität von allem, was nicht Fructose ist, limitiert ist auf ungefähr 60 Gramm pro Stunde. Und das ist auch unabhängig davon, wie trainiert ich bin, ob Mann oder Frau, groß oder klein, so. Das ist einfach für alle gleich.
Ja.
Und Fructose hat einen anderen Aufnahmeweg und geht dann erstmal über die Leber. Und da haben wir ungefähr 30 Gramm, die wir aufnehmen können. So, und deswegen ist meistens dann das Verhältnis 2:1 oder 1:0,8 in Sportgetränken und Gels enthalten. Genau so, aber theoretisch brauche ich das nicht unbedingt, wenn ich nicht gerade einen Marathon oder Ultramarathon laufe. So, deswegen, da kann man dann einfach mal gucken. Also ich vertrage auch keine Fructose unter Belastung. Das geht aber relativ vielen so. Also wenn man auch im Training immerzu Probleme hat und nicht so genau weiß, woran es liegt, dann wäre das so ein Punkt, wo man einfach mal gucken kann, okay, enthalten meine Sportgetränke oder meine Gels Fructose und das dann einfach mal weglassen und auf eine Alternative zurückgreifen und gucken, ob das dann keine Probleme macht.
Ja, vielleicht anschließend daran frage ich mich nur gerade, wenn man dann aber diese Fructose-Probleme hat, aber einen Marathon laufen will, gibt es da eine Lösung?
Da ist man tatsächlich dann einfach limitiert, was die Aufnahme
ist das so,
nimmt.
Leider. Ja,
das Carboloading noch ein bisschen ernster nehmen.
Ja, okay.
Also wobei man muss auch sagen, also die allermeisten nehmen ja nicht mal 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde auf. Also wenn ich, also im Grunde ist es fast egal, mit wem ich mich unterhalte, wenn ich dann frage, ja, wie viel nimmst du? So, ja, ich habe so ein Gel mit, das nehme ich dann so 5 Kilometer vorm Ziel.
Ja.
So,
ja.
Und dann braucht man sich über Fructose, ja oder nein, im Grunde keine Gedanken machen. Also wenn man sowieso nicht auf die 60 Gramm kommt, dann ist es halt völlig irrelevant. Und das trifft, würde ich sagen, auf die allermeisten zu. Deswegen. Genau.
Stimmt, ja. Okay, ja, nochmal, wenn man einen empfindlichen Verdauungstrakt hat, die Frage, was ist der ultimative Geheimtipp? Natürlich, da bin ich jetzt auch gespannt, wir wollen immer den ultimativen Geheimtipp, wenn man irgendwann keine Gels mehr sehen oder nehmen kann, also auch nicht verdünnt. Da geht es dann nicht um das Thema Fructose, sondern einfach generell, das hattest du ja vorhin angesprochen, wenn da nichts mehr reingeht, könnte auch ein Zeichen sein, dass man, dass vielleicht die Speicher voll sind.
Also genau, wenn man das im Wettkampf schon mal festgestellt hat oder das in jedem Wettkampf feststellt, dann lohnt sich auf jeden Fall eine Ursachenforschung mal im Training. Also das eine ist das Thema Fructose, was wir gerade hatten. Wenn man das ausschließen kann, dann könnte man zum Beispiel mal gucken, wie hoch sind denn die Kohlenhydrate konzentriert? Ne, also die Empfehlung, wenn es jetzt Glucose ist zum Beispiel oder Dextrose, bei 6-8%. Wenn ich aber das so konzentriere, dass ich dann irgendwie bei 10% bin oder ich versuche halt pro Stunde 80 Gramm Glucose aufzunehmen, dann wird das ganz sicher Probleme machen, weil das faktisch gar nicht möglich ist, das aufzunehmen. So, das heißt, da kann ich nachgucken. Natrium wäre das dritte. Also vielleicht schwitze ich einfach so viel oder verliere halt so viel Natrium über den Schweiß, dass das die Aufnahme limitiert. So, und das sind so die drei Punkte, die muss man auf jeden Fall mal genauer, also in diese Richtung muss man mal Nachforschungen anstellen im Training und dann unterschiedliche Dinge testen. Und das vierte, das hatten wir ja vorhin auch schon kurz, testen, vertrage ich es vielleicht besser flüssig und dann durchgehend in kleinen Schlucken, als jetzt eine große Portion auf einmal zum Beispiel.
Ja, genau, da hatte nämlich auch eine Person gefragt, kann man jetzt wahrscheinlich pauschal nicht so gut beantworten, aber warum bekomme ich im Wettkampf Magenprobleme, obwohl im Training alles funktioniert? Da müsste man dann, wie du sagst, wahrscheinlich in die Ursachenforschung gehen und nochmal genauer.
Genau, also was tatsächlich viele machen, ist so dieses, okay, im Long Run brauche ich ja nicht so viele Kohlenhydrate, da nehme ich einfach ein Gel pro Stunde. So, oder alle halbe Stunde vielleicht eins mit 25 Gramm, so. Oder lass es 20 Gramm sein. Was ja aber sich unterscheidet im Wettkampf, also im Halbmarathon noch nicht ganz so gravierend wie jetzt im Marathon, aber ich bin ja gegebenenfalls länger unterwegs als bei einem Trainingslauf und das Ganze noch bei höherer Intensität. Das heißt, ich habe mehr Gels und die Intensität ist höher. So, und das macht natürlich einen Unterschied. Das heißt, da muss man auf jeden Fall bei einem Tempo-Dauerlauf das mal testen, bei einem Long Run wirklich mal die Menge der Gels erhöhen, ne? Oder wenn ich jetzt im Training immer nur 20 Gramm pro Stunde nehme und dann im Marathon oder im Halbmarathon versuche 60 Gramm zu nehmen, dann ist der Körper das natürlich auch nicht gewöhnt. Das heißt, das sind so die Punkte, die man da nochmal testen könnte im Training.
Wie kann man denn in dem Moment dann damit umgehen? Also wenn man jetzt nochmal kurz auf den Wettkampf selber guckt, man hat auf einmal die Magenprobleme. Gibt es also sowas wie eine Erste-Hilfe-Strategie? Also lässt man dann erstmal die Zufuhr von weiterem oder versuche ich Wasser zu trinken? Was kann ich denn da so dann in dem Moment vielleicht machen, dass ich halt nicht abbrechen muss den Lauf?
Also es ist ja schon ein Zeichen dafür, dass es irgendwie nicht mehr richtig aufgenommen wird. Das heißt, da wäre ja dann schon die Frage, wenn ich mir jetzt trotzdem noch ein Gel reinzwänge, kommen die Kohlenhydrate überhaupt da an, wo ich sie haben will? Voll. So, oder macht es einfach nur mehr Probleme? Das heißt, da, also auch wenn man hin und wieder mal so Profis sieht, ich muss da gerade an Christian Blumenfeld denken, den man ja auch öfter mal sieht, wo das quasi wieder rauskommt und im nächsten Bild nimmt er das nächste Gel. Ich weiß nicht, ob man das machen muss. Genau, und also da würde ich lieber auf den Körper hören. Was man ausprobieren kann, ist quasi das wie so eine Mundspülung. Also dass man dann Cola zum Beispiel einfach nur so ein bisschen gurgelt und wieder ausspuckt. Weil auch da weiß man, dass das einen Effekt hat, weil das Gehirn nimmt halt wahr, ah, okay, da ist Zucker. Und dann ist man wieder ein bisschen leistungsfähiger. Das heißt, wenn das sowieso am Ende auftritt, kann man das zum Beispiel nochmal versuchen. Also es wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren, das den gesamten Halbmarathon überzumachen, weil der Körper ist natürlich auch nicht doof. Aber sowas funktioniert schon. Also das wird eher empfohlen für jetzt so kürzere Sachen, ne? Für so Rennen, die dann vielleicht 45 Minuten dauern. Da kann man das mal machen. Aber das könnte man zum Beispiel ausprobieren, ob das hilft. Und ansonsten einfach danach gehen, wo der Körper einem sagt, ja, das funktioniert jetzt. So, also ich hatte das auch schon, dass ich die Gels nicht vertragen habe. Also ich glaube, das vor dem Start, das war irgendwie nicht mehr gut. Uff. Das hat schon ganz komisch geschmeckt. Und irgendwie habe ich dann so bei Kilometer 10 im Marathon gedacht, ach, irgendwie fühlt sich das nicht so an wieder. Also es fühlt sich eher so an, als würde ich nüchtern Tempo-Dauerlauf machen. Okay. Und dann habe ich halt erstmal nur Wasser getrunken, bis sich der Magen wieder so ein bisschen beruhigt hatte. Und dann ging tatsächlich da, die hatten so ISO-Getränke. Und da habe ich dann immer mal so einen Schluck genommen. Also das Einzige, was man dann machen kann, ist die Leistung ein bisschen reduzieren, je nachdem, wann das auftritt. Also wenn ich das bei Kilometer 12 habe und habe da noch 10 im Halbmarathon, dann ist es natürlich wichtiger, dass man ankommt. Heißt, wenn ich dann langsamer laufe, dann kann der Körper natürlich auch wieder mehr Fette nutzen als Energiequelle.
Stimmt.
So, und dann komme ich halt zumindest im Ziel an. Ne? Also wenn ich dann irgendwo aussteigen muss oder wirklich gar nichts mehr geht, habe ich davon ja auch nichts.
Ja. Also kleines Learning, checkt auf jeden Fall auch nochmal das Verfallsdatum eurer Gele vorher ab.
Ja.
Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es dann, also ehrlich gesagt, ne, Mindesthaltbarkeitsdatum, ne, ist ja auch oft sehr optimistisch, so, da kann man ja auch immer ein bisschen noch drüber gehen. Hätte jetzt nicht gedacht, dass dann das bei den Gelen so reinhaut.
Das dachte ich auch nicht, weil das ist ja reiner Zucker. Ja, also es hat so ein bisschen geschmeckt wie so gegorener Orangensaft oder so. Ich konnte tatsächlich diesen Hersteller danach auch nicht mehr, also es ging einfach nicht mehr. Ich musste dann umstellen, obwohl ich die immer super vertragen habe. Ja.
Ach so, richtige LäuferInnen-Probleme. Das, was sonst Leute mit Tequila haben irgendwann in ihrer Jugend. Hast du jetzt mit dieser einen
Gelmark? Das kommt dann später in den 30ern mit der Laufverpflegung. Vielleicht ein Tipp noch, weil das vielleicht auch helfen kann. Der Geschmack und die Konsistenz, das ist ja auch so ein Ding. Also, dass man halt irgendwann denkt, boah, so dieses süße, klebrige kriege ich einfach nicht mehr runter. Und Clusterdextrin ist komplett geschmacklos. Das heißt, also es gibt auch Hersteller, die Elektrolyte haben, das schmeckt einfach nur nach Zitrone und ein bisschen Salz. So, und wenn ich das halt mische mit dem Clusterdextrin, dann schmeckt es gar nicht süß.
Mhm.
So, und das, ich persönlich kann das auch 4 Stunden lang trinken, ohne dass es mir irgendwie so zum Hals raushängt. Also da kann man sich auch mal so ein bisschen durchprobieren. Also vielleicht ist es auch wirklich nur so dieses Geschmacksthema.
Ja, ja, Konsistenz macht ja auch für Menschen ganz, ganz viel. Also ich denke, die Kombination, da kann man schon noch einiges rausholen, wenn man was findet, was einem nicht so anekelt nach einer gewissen Zeit. Ja, ja, guter Tipp an der Stelle. Dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt nochmal ein paar Fragen für nach dem Race an. Also nehmen wir mal an, wir sind durchgekommen, wir haben es geschafft, hatten keine kleineren Unfälle, stehen jetzt im Ziel. Jetzt ist natürlich die große Frage, in welchem Zeitfenster nach dem Race sollte ich meine Nährstoffe auffüllen, um die Regeneration optimal zu unterstützen?
Genau, also wenn ich optimal und schnellstmöglich regenerieren will, dann direkt im Anschluss. Flüssigkeit wieder auffüllen, Elektrolyte, Kohlenhydrate, Proteine und zwar leicht verdaulich. Also ich brauche jetzt nicht direkt hinter der Ziellinie irgendwie das Vollkornbrot mit Käse. So, also da kann es dann auch ein alkoholfreies Bier sein mit einer Laugenbrezel oder so und einer Banane, je nachdem, was es da gibt. Ne? Also optimal ist die Empfehlung 1,2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Plus nochmal ungefähr 0,3 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht. Mhm. So, und da gibt es ja auch viele, die sagen, boah, ich habe einfach gar keinen Hunger, ich kriege da überhaupt nichts runter. Man muss dann immer so ein bisschen abwägen, ne? Also was ist mein Ziel? Nach einem Halbmarathon, wenn ich dann sowieso, keine Ahnung, das war mein Jahreshighlight, danach lege ich erstmal 2 Wochen die Füße hoch, dann ist es jetzt nicht ganz so relevant. Ne? Wenn das jetzt vielleicht ein Testwettkampf ist, der eingebaut ist ins Training und ich will dann am Montag mache ich vielleicht Ruhetag, aber am Dienstag geht es dann wieder los, dann ist es ja schon entscheidender, dass ich die Speicher wieder auffülle. Also je schneller ich die auffülle, desto schneller bin ich auch wieder erholt. So, dementsprechend macht es dann schon Sinn, sobald ich im Ziel bin, direkt mich zu verpflegen.
Ja.
Ne? Also ich mache das zum Beispiel so, dass ich dann auch irgendein Sportgetränk mische mit Wasser, wo auch Elektrolyte schon drin sind und wieder so ein Clearway, einfach weil das sehr, sehr leicht verdaulich ist. So, und dann ist es bei mir natürlich relevanter, weil ich habe mehrere Wettkämpfe an einem Wochenende. So heißt, da ist es einfach essentiell wichtig, dass ich möglichst schnell wieder fit bin.
Total.
Und dann denke ich mir, okay, ja, es schmeckt mir jetzt auch nicht so gut, aber nützt halt nichts. So, da muss man so ein bisschen gucken, wo liegen die Prioritäten. Ne? Aber ansonsten muss man da jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst.
Ja, Ja, ich muss sagen, ich kenne das tatsächlich gar nicht so, dass man gar keinen Hunger hat. Also ich habe meistens schon Bock auf Essen. Ich habe da zum Glück nicht so einen empfindlichen Magen. Mhm. Aber ich stelle es mir natürlich auch, also wenn man jetzt wirklich an der absoluten Grenze läuft, da hat man dann schon ja manchmal mit Übelkeit zu tun. Mhm. Wenn man dann auch wirklich richtig viel verpflegt hat währenddessen, kann ich mir vorstellen, ist es nochmal ein bisschen härter. Wahrscheinlich ist aber für viele HobbyläuferInnen das vielleicht gar nicht so sehr das Problem. Ja. Also außer es ist vielleicht ein sehr heißer Tag auch und so, das kommt auch nochmal dazu. Aber ansonsten, so wenn man jetzt keine Magenprobleme hatte zwischendurch, geht da eigentlich immer noch was rein.
Also ich meine, wenn gar nichts geht, auf jeden Fall erstmal Flüssigkeit wieder auffüllen. Stimmt. Das ist immer so das Wichtigste, weil das in der Regel schafft man ja gar nicht, das komplett auszugleichen, was man jetzt dann im Rennen verliert, je nachdem, wie warm es ist und wie viel man schwitzt und so weiter. Aber das ist so das A und O und dann eben Kohlenhydrate und Proteine.
Ja. Okay, dann haben wir noch eine letzte Frage, die finde ich auch ganz gut zu unserem Anfangsgespräch zum Wetter passt. Und zwar, wie unterscheidet sich die Regeneration bei Hitzerennen im Vergleich zu kühlen Bedingungen? Also muss ich da irgendwas anders machen?
Also die Maßnahmen nicht, die sind halt ein bisschen wichtiger, eigentlich eher schon, was ich vor dem Wettkampf mache und was ich währenddessen tue, weil wir natürlich, je heißer es ist, umso mehr Flüssigkeit verlieren wir. Bei Hitze haben wir einen höheren Kohlenhydratverbrauch. Das heißt, wir leeren die Speicher schneller. Die Körpertemperatur ist viel höher. Das heißt, wir haben deutlich mehr Stress im Körper, verstärkte Entzündungsreaktionen und insgesamt einfach dadurch auch eine stärkere zentrale Ermüdung. Bedeutet, um von da wieder den Ausgangszustand herzustellen, dauert es einfach länger. So, deswegen dauert grundsätzlich mal nach einem Hitzewettkampf die Regeneration insgesamt länger. Jetzt kann ich ja aber schon vorher, also wenn es jetzt wirklich richtig, richtig heiß ist, dafür sorgen, dass ich vielleicht nicht schon 3 Stunden vor dem Start da in der prallen Sonne sitze, sondern so lange wie möglich in meinem kühlen Apartment. Weil mich vorher in eine Eistonne setzen, da haben wahrscheinlich die wenigsten irgendwie die Möglichkeiten zu. Oder so Kühlwesten oder sowas. Ne? Aber ich kann halt dann schon währenddessen auch, beziehungsweise vorher starten, dass ich gut hydriert bin und nicht schon mit einem Defizit da reingehe. Das heißt, da ist ja schon noch wichtig, ne, wann reise ich an zu so einem Wettkampf? Wenn das weiter weg ist, fahre ich mit dem Auto, mit dem Flugzeug, wo man ja meistens eigentlich zu wenig trinkt, einfach weil es nicht so praktisch ist. Also das lohnt sich, darüber sich wirklich Gedanken zu machen, damit man gut hydriert und gut versorgt mit vollem Tank an den Start geht, dass man sich unterwegs schon gut kühlt, dass man nicht überhitzt, dass man ausreichend trinkt, dass man sich gut mit Natrium und Kohlenhydraten versorgt, um einfach die Speicher nicht so stark zu leeren, die Körpertemperatur nicht so stark nach oben zu treiben. Also diese ganzen Dinge, die dann dazu führen, dass es einfach länger dauert, bis wir wieder auf Normalzustand sind. Und dann kommt ja indirekt noch der Effekt dazu, den diese ganzen Punkte auf den Schlaf haben. So, wenn ich dann, ne, also dadurch schlechter schlafe zum Beispiel, dann ist eben insgesamt die Regeneration dadurch auch verzögert. Aber da kann man zum Beispiel dann auch gucken, dass man dann, auch wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt wieder ins Training startet, dass man trotzdem auf direkte Versorgung nach Zieleinlauf achtet, um den Körper da gut zu unterstützen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch andersrum bei kühleren Rennen man sich da vielleicht sogar noch mal zusätzlich dazu zwingen sollte, dann auch zu trinken. Weil man hat ja meistens nicht so sehr Durst, ne, bei Kälte. Also Hitzerennen ist ja so das eine. Aber wenn es jetzt doch überraschenderweise vielleicht noch kühl sein wird, Ende März oder so beim Berlin-Halbmarathon, halt trotzdem trinken ist wichtig, ne?
Ja, unbedingt. Unterschätzen auch total viele. Also vor allem, wenn man jetzt dann vielleicht doch ein bisschen zu warm angezogen ist, passiert ja ganz schnell, wenn man sich denkt, oh Gott, ist das kalt, ich ziehe lieber doch nochmal 3 Pullover mehr an. Ja. Und dann schwitzt man nämlich doch ganz schön doll und verliert halt doch viel mehr Flüssigkeit, als man denkt.
Ja, also ganz wichtig, da schon an die Strategie halten, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Fazit heute, dass doch so man am besten durch alles durchkommt, wenn man gut plant, wenn man dann auch sich an die Strategie hält, wirklich versucht, so eng dran zu halten, wie es nur geht und dann nicht so experimentiert währenddessen.
Ja, genau.
Vorher experimentieren, um die Lage abzuchecken und dann im Wettkampf natürlich nicht mehr, sondern auch, man hat ja auch eine gewisse Sicherheit, wenn man gemerkt hat, das funktioniert so. Dann spielt auch der Kopf dann nicht mehr so mit rein. Ne? Dann kann man sich da einfach drauf verlassen. Ich finde, das gibt mir auch immer so dann schon mal ein Sicherheitsgefühl, was dann wahrscheinlich sich auch positiv auf meinen Magen und so auswirkt, weil ich nicht ganz so aufgeregt bin.
Total. Also Nervosität spielt ja eine Riesenrolle auch, ne? Ja. Wie empfindlich man da ist. Voll.
Ja, manche Leute sind da ja auch sehr empfindlich. Das schlägt dann voll auf den Magen. Also, das ist dann halt natürlich auch ein bisschen blöd, aber da kann man dann gegenwirken, indem man sich so sicher wie möglich fühlt eigentlich. Und ja, ich hoffe, wir konnten da auch ein bisschen beitragen heute. Wir sind mit unseren Fragen durch. Hast du das Gefühl, wir haben noch irgendeinen Tipp vergessen oder übersprungen? Möchtest du noch irgendwas loswerden zu dem Thema?
Also ich glaube, der allerwichtigste Tipp ist wirklich, sich ein bisschen mit dem Thema befassen und es wirklich auch lange vorher Stück für Stück testen im Training und auch nicht alles auf einmal, sondern eine Sache verändern, gucken, welchen Effekt hat das. Und dann testet man die nächste Sache. Also Menge an Wasser, Menge an Kohlenhydraten pro Stunde, verteilt oder auf einmal, Arten von Kohlenhydraten, Kombination und die Menge an Natrium. Das sind so die Sachen, die man testen sollte, unbedingt im Training.
Auf jeden Fall, Tipptopp, dann sind jetzt alle Fragen hoffentlich beantwortet. Ich konnte auch noch die ein oder andere Sache lernen. Deshalb vielen lieben Dank, Janne, dass du mal wieder hier als Expertin bei uns am Start warst. Ja, hat Spaß gemacht.
Immer wieder gern.
Sehr schön, immer wieder gerne gehört bei uns. Das Gute ist, du machst ja auch selber noch Aufklärungskontent, kann man sagen. Das heißt, die Leute können auch dir folgen. Und wir haben ja auch am Anfang noch eine Überraschung versprochen. Da Bühne frei, ne? Erzähl doch gerne mal.
Genau, ich habe ein E-Book, den Race Nutrition Guide. Den gibt es für natürlich Obstacle Course Racing, aber auch für Halbmarathon und Marathon. Und da habt ihr das Ganze nochmal mehr im Detail. Das heißt, wie viel Wasser braucht ihr bei welcher Renndauer mit wie viel Kohlenhydraten, verschiedene Kohlenhydratarten, wie viel Natrium braucht ihr da? Alles in so Überblickgrafiken, wo ihr genau sehen könnt, die ganze Wettkampfwoche, also wie viel Kohlenhydrate im Carboloading, an welchen Tagen, in welcher Menge und so weiter. Das gleiche auch für Hydrierung. Ihr habt da Beispiele für Snacks, für Getränke, die ihr nutzen könnt. Da sind einmal für Frauen und einmal für Männer ein kompletter Beispiel-Ernährungsplan, wo das einmal ausgerechnet ist mit den Kalorien, wie kann das Carboloading aussehen, das Wettkampffrühstück, wie viel Gels braucht ihr während des Wettkampfs plus die Regeneration danach. Das heißt, da muss man dann selber gar nicht mehr so viel rechnen, sondern kann da einfach so grob gucken. Ich habe da quasi mal so die Durchschnittsfrau und den Durchschnittsmann angenommen, was das Gewicht angeht. Genau, und da hat man halt wirklich alles nochmal auf einen Blick und kann es direkt umsetzen. Und da könnt ihr 20% sparen mit dem Code Achilles20.
Sehr cool. Top-Angebot. Da schlagen wir doch gleich zu. Packe ich auch nochmal in die Shownotes dieser Folge. Und ansonsten, wo kann man dich sonst noch hören, beziehungsweise verfolgen und sehen und auf Instagram natürlich auch abonnieren?
Genau, ihr findet mich unter Runners Coach auf Instagram und in meinem eigenen Podcast, der heißt Runner's Secret. Da gibt es auch immer ganz viele verschiedene Tipps und Tricks, auch Interviewfolgen mit Experten. Da habt ihr aber auch Interviews mit erfolgreichen Sportlern. Da ist immer die Frage, was machen die eigentlich anders, damit die so erfolgreich sind? Also da könnt ihr bestimmt auch ganz, ganz viel noch mitnehmen.
Sehr cool. Also, liebe HörerInnen, ihr habt es gehört, jede Menge Auswahl. Ich verlinke natürlich wieder alles in der Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr euch da durchklicken, reinhören, natürlich auch das coole E-Book euch holen, um euch noch sicherer zu fühlen dann am Ende im Wettkampf. Ja, dann hoffe ich natürlich, ihr konntet euch was aus der Folge mitnehmen und dass eure Frage ausreichend beantwortet wurde, falls ihr eine gestellt habt. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da oder einen Kommentar. Darüber freuen wir uns auch immer. Und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, keep on running.